das ist sicher auch ein Thema, was du auch immer gerne magst, Katrin, wenn es darum geht, dass durch so One-Size-Fit-All-Lösungen wie Morgenrituale, Journaling, Nein sagen lernen, was weiß ich, einfach mehr Sport machen, die und die Diät, keine Ahnung. Und das sozusagen suggeriert, dass dann so eine psychische Ausgeglichenheit oder auch gar Glück und Zufriedenheit immer erreichbar ist. Also dass es quasi sozusagen mit den eigenen Lebensentscheidungen, Lifestyle und Disziplin zu tun hat. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
Hi Tina.
Hallo Katrin. Worüber möchtest du heute gerne sprechen?
Ja, uns bewegt ein Thema, über das ich gerne sprechen wollte, über das wir gerne sprechen wollen und was uns so bewegt hat, dass wir heute ja auch eine kleine Premiere feiern in der heutigen Folge. Dass wir uns noch Verstärkung geholt haben, darüber zu sprechen. Also worum geht's? Ich würde gerne mit dir über Toxic Positivity sprechen. Was heißt das, wenn gut gemeinte Sprüche, Mindset-Coaches, Selbstoptimierungstricks, Resilienztrainings, alles auf einen hereinhagelt, mit dem Mensch, man muss es doch nur, ne? Man muss doch nur das Beste draus machen aus einer Situation. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, dass das gerade in der aktuellen weltpolitischen Situation nochmal ein relevantes Thema ist. Ist eigentlich alles eine Frage des Mindsets oder wo hört es vielleicht auch auf, die Kraft des Einzelnen oder die Verantwortung des Einzelnen? Und daher generell auch über Krisen zu sprechen und den Umgang mit Krisen. Und da ist Mindset meines Erachtens auch nur ein Tool von vielen oder ein Thema von vielen. Also die aktuelle Krise und damit einhergehend vermeintlich easy, einfache Mindset-Tipps und Tricks. Aber wie du schon merkst, kein einfaches Thema. Ich habe es nicht auf einen Satz gebracht.
Ja, es ist auf jeden Fall ja ein Thema, was uns auch schon eigentlich länger beschäftigt hat oder so ein bisschen hier so im Hinterkopf hatten und jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs nochmal eine andere, nochmal mit einem anderen Blickwinkel und vielleicht auch nochmal mit einer anderen Relevanz, die das dadurch bekommt, da heute so drauf blicken wollen. Ja, und ich bin auch ganz gespannt und freue mich, dass wir heute nicht nur zu zweit, sondern genau Premiere zu dritt drüber sprechen. Möchtest du unseren Gast erst noch ankündigen?
Sehr gerne. Also die Eva Elisa Schneider ist vielleicht an den LinkedIn-Menschen schon ein Begriff. Eva und ich haben uns auch über LinkedIn kennengelernt. Also ich kann ja gleich selbst nochmal was über sich sagen, aber wir haben geballte Fachkompetenz zusammen mit aber auch Wirtschaftsexpertise. Eva leitet bei Nilo Health, einem auch psychosozialen Beratungs-Employee Assistant Programm, ich weiß gar nicht, wie man es am besten auf einen Punkt bringt, aber einem Startup aus Berlin, leitet dort alles, was mit der Psychologie zu tun hat. Kann sich ja gleich selber nochmal vorstellen, aber eine sehr geschätzte Kollegin, die ja heute dabei ist und auch nochmal Input liefert. Freue ich mich sehr drauf.
Hallo Eva, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für eure Einladung und ich freue mich sehr, dass wir heute über Toxic Positivity und Krisen im Allgemeinen sprechen können. Zwei sehr hochaktuelle und sehr wichtige Themen.
Vielleicht möchtest du dich ja auch noch mit ein paar Worten vorstellen.
Ja.
Was da vielleicht auch heute so am ehesten so dein Anliegen hier drin ist oder was für dich wichtig wäre, was hier heute besprochen wird.
Ja, gerne. Katrin hat ja auch schon ein bisschen was erzählt. Ich bin auch Psychotherapeutin, beschäftige mich aber vor allen Dingen mit mentaler Gesundheit und Arbeitskultur. Also ich bin nicht mehr so ganz im klassischen psychotherapeutischen Setting unterwegs, obwohl ich sagen muss, dass sehr viele therapeutische Inhalte doch auch immer mich jeden Tag begleiten. Und in meiner Arbeit auch Anwendung finden. Ich bin, wie Katrin auch schon erzählt hat, Head of Psychology bei Nilo Health, also einem Mental Health Unternehmen, wo wir Mitarbeitenden ja Unterstützung rund um mentale Gesundheit anbieten. Parallel bin ich aber auch im Coaching, im Workshop-Bereich, im Training auch tätig, auch als Dozentin, unter anderem als Mentorin. Also ich war schon immer jemand, der viele verschiedene Dinge gemacht hat und schöpfe da auch sehr viel Kraft und Energie draus, dieses Thema mentale Gesundheit in ganz unterschiedlichen Kontexten anzuwenden und auch vor allen Dingen noch mehr in die Arbeitswelt zu tragen, weil ich wirklich merke, es ist ganz dringend und eigentlich echt ein Thema, was schon längst überfällig ist, dass wir uns mehr damit beschäftigen. Das habt ihr ja auch schon sehr oft angesprochen in eurem Podcast. Genau.
Das ergänzt es auf jeden Fall wunderbar, wenn wir über Toxic Positivity sprechen, wollten wir ja vielleicht auch ein bisschen schauen, wie das so in unterschiedlichen Bereichen aussehen kann, also wie das in der Unternehmenswelt aussehen kann, wie das im psychotherapeutischen Kontext aussehen kann. Ich wollte heute auch noch ein bisschen drüber sprechen, was so typischerweise auf Social Media da so mitzubekommen ist, und dann passt das natürlich toll, dass du das nochmal auch so ergänzen kannst, irgendwie auch, wenn du so als Dozentin und Coach irgendwie tätig bist, wie das da ja aussehen könnte. Da kriegen wir, glaube ich, ein ganz umfangreiches und rundes Bild dann so mit.
Ja, gerne. Bin sehr gespannt auf unseren Austausch. Freue mich sehr.
Sehr gut. Ja, womit wollen wir denn jetzt am besten beginnen? Also letztlich ist ja so die aktuelle Weltlage vermutlich doch auch so das, was das Ganze nochmal ja so eine bedeutende Färbung so gibt. Und ich glaube, das können wir dann ja auch nicht so außer Acht lassen. Von daher wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, da nochmal ein bisschen zu schauen, so Begriffe vielleicht auch zu definieren und auch einfach so Umgang mit Krisen so generell vielleicht auch erst nochmal ein bisschen zu beleuchten. Katrin, du bist ja auch Notfallpsychologin. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, da mit, ja, aus der Perspektive da mal so ein bisschen zu beginnen.
Ja, habe ich gerade auch schon gedacht, weil die Ausbildung zur Notfallpsychologin, das war ein Projekt in Berlin, wo Menschen aus ganz verschiedenen Berufsgruppen sich zusammen in der Notfallpsychologie fortgebildet hatten. Also in der Tat nicht nur Menschen, die Psychologie studiert haben, sondern da ist eben gesagt worden, ja, eine Psyche hat jeder, um psychologisch beraten oder psychologisch miteinander umgehen, psychologisch intervenieren kann jeder und jeder. Also es ging eher in Richtung Ersthelfer und Ersthelferin in Krisensituationen. Und es waren Menschen vom Berliner Krisendienst, von der Polizei dort, aber auch aus der Justiz und so weiter. Und gemeinsam haben wir uns der Frage gewidmet, was sind denn Krisen und was sind Kriseninterventionen? Und wenn ich es kurz runterbrechen müsste, sind Krisen ja Situationen, in denen Leib und Leben bedroht sind oder die psychische Integrität. Es kann was Wiederholendes sein, es kann was sehr was einmalig Einschneidendes sein. Es kann aber auch traumatisch oder krisenhaft sein, wenn man zum Beispiel sieht, dass anderen etwas passiert, engen Menschen. Und im Prinzip ist eine Krise etwas, was erstmal, ich sag mal, lebensbedrohlich ist, wobei eben auch manche Dinge psychisch lebensbedrohlich sein können. Also beispielsweise, wenn Menschen Suizide begehen oder über Suizide nachdenken, dann sind das manchmal von außen betrachtet nicht ganz so krisenhafte Dinge, also beispielsweise ein Jobverlust. Ne? Wenn man aber sich ganz, ganz doll über den Job definiert, dann kann auch ein Jobverlust eine Krise sein, eine psychisch lebensbedrohliche Krise, wenn man so will. Ne? Die Psyche hat plötzlich Angst, zusammenzubrechen, und deswegen ist es für die Psyche lebensbedrohlich. Aber typischerweise eben so Dinge wie Terror, Naturkatastrophen, Gewalt, und durchaus gibt es auch einige Muster, wie wenn zum Beispiel Menschen Krisen durch Naturkatastrophen erfahren, können sie es etwas einfacher verarbeiten, als wenn es von Menschen ausgeht, weil man jetzt der Natur erstmal keine Absicht unterstellt oder sich nicht fragt, warum ich oder was hat das mit mir zu tun oder bin ich nicht liebenswert. Ne? Wenn man jetzt in einer Flugkatastrophe war, kann man sich zwar fragen, warum bin ich diejenige, die Pech gehabt hat, aber man hat, glaube ich, nicht das Gefühl, es hat sich gegen mich gerichtet. Anders natürlich, wenn man Opfer eines rassistischen Übergriffs wird oder einer Terrorattacke, dann hat das ja, kann das durchaus eine Zielgerichtetheit haben. Und psychische Reaktionen auf Krisen, ihr könnt ja gleich auch nochmal schildern, wie ihr Krisen so in eurer Praxis erlebt, können auch wahnsinnig vielfältig sein. Das war eine der Hauptmessages. Also alle möglichen psychischen Reaktionen sind normale Reaktionen auf eine unnormale Situation. Und das kann sein, dass die eine Person etwas erlebt und in Schockstarre ist und nicht reden kann und möchte, die nächste Person möchte über alles sprechen und im Detail erzählen, die nächste Person möchte sich ablenken, wieder eine möchte irgendwie gar nicht weg vom Tatort, und das ist alles okay und normal und erstmal nichts davon pathologisch. Und es kann passieren, dass man nach solch einem Erlebnis eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Der Großteil der Menschen hat aber auch eine in sich wohnende, ja, ich sag mal, Selbstheilungskraft. Und die meisten Menschen können sowas einigermaßen gut verarbeiten und werden danach nicht krank. Und in der Notfallpsychologie geht es um die Frage, was kann man tun als außenstehende Person, die vielleicht als erstes in Kontakt tritt, um diese Selbstheilungskräfte zu schützen, zu stützen und das Risiko einer posttraumatischen Belastungsstörung so gering wie möglich zu halten. Zu unterscheiden ist natürlich, wenn Menschen mit psychischen Erkrankungen Krisen haben, weil auch die können natürlich, Menschen, sagen wir mal, die eine Psychose oder Schizophrenie haben, können auch in so eine Situation kommen, in eine völlig außergewöhnliche Situation und haben dann aber nicht die gleiche psychische Grundgesundheit, auf die das Ganze fußt. Und es gibt auch Krisen, die eher im Rahmen einer psychischen Erkrankung entstehen. Ne? Also je mehr dann vielleicht der Durchschnitt der Bevölkerung sagen würde, ich weiß gar nicht, ob das eine Krise ist. Beispielsweise, ich habe eine Zwangsstörung und habe vergessen, den Herd das 10. Mal zu kontrollieren und fahre mit dem Bus los. Ne? Da kann das sein, dass ich in eine riesige Krise gerate, die vielleicht jetzt nicht für alle Außenstehenden auch als Krise wahrnehmbar ist. Also es gibt ein Spektrum von Krisen und das heißt aber nicht automatisch, dass Menschen in Krisensituationen krank sind oder krank reagieren, sondern erstmal sind Krisen häufig etwas, was gesunden Menschen passiert, wo sie ganz unterschiedlich darauf reagieren und was sie in der Regel auch gut verdauen. Das würde ich sagen, ist so die Quintessenz dessen, was wir gemacht haben. Und über die Technik können wir ja sehr gerne nochmal sprechen. Wie würdet ihr denn Krisen definieren aus euren Arbeitsumfeld? Ich kann ja mal den Ball erstmal zu Eva geben.
Ich finde, du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt schon genannt, nämlich dass sämtliche Reaktionen auf Krisen ganz normale Reaktionen sind auf eben unnormale Situationen. Anders als es vielleicht bei manchen anderen Dingen der Fall ist, wo man merkt, okay, das ist eher eine unnormale oder sehr extreme Reaktion auf eine vermeintlich normale Situation, dass das bei Krisen eben genau andersrum ist. Ne? Und was ich immer ganz wichtig finde bei Krisen, die Vielfältigkeit zu begreifen, wie Menschen darauf reagieren können und auch zu verstehen, dass so bestimmte Dinge wie emotionale Taubheit, manche Menschen ziehen sich ja auch dann wirklich extrem zurück erstmal, auch ganz hochfunktionale Mechanismen eigentlich sind, erstmal unmittelbar mit der Situation umzugehen, ne? Weil wir dann vielleicht von außen erstmal denken, hey Mensch, da ist ja was ganz Schlimmes passiert, red doch erstmal, erzähl mal davon, ne? Und bei manchen Menschen ist das eben so, dass diese initiale Verdrängung, das erstmal ganz weit wegzuschieben und erstmal nur hier zu sein und zu gucken, habe ich ein Dach über dem Kopf, habe ich was zu essen, habe ich was zu trinken, kann ich irgendwie 2 Stunden schlafen, schon das Essentiellste ist, wo man ihnen etwas Gutes mit tun kann. Ja, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, diese Vielfältigkeit von Reaktionen zu begreifen auf Krisen und dass es da gar nicht sofort darum geht, sofort ins Machen zu kommen, sondern erstmal eigentlich eine Sicherheit zu schaffen und für alle Reaktionen, die damit einhergehen, offen zu sein.
Ja, ich finde, dass Eva da was ganz Wichtiges äußert, was vielleicht Menschen gar nicht unbedingt so bewusst ist. Also erstmal so als Definition, vielleicht kann man auch ganz breit einfach sagen, dass eine Krise erstmal ein subjektiver Überforderungszustand ist, wie auch immer geartet. Ob das jetzt irgendwie Naturkatastrophe, lebensbedrohlich ist oder eine Trennung, die in dem Moment überfordert oder ne, irgendein anderer Verlust. Letztlich geht es darum, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen halt nicht ausreichen. Also so mit dem, was ich jetzt halt da habe, wie ich normalerweise Schwierigkeiten angehe oder löse, das reicht halt irgendwie nicht. Und dann ist es halt sinnvoll, in irgendeiner Weise entweder Ressourcen dazu zu holen oder eben so die Basics, finde ich, und das ist sowohl in den mit Leib und Leben bedrohlichen Situationen als auch einfach nur in den psychisch sehr bedrängenden Situationen, die Situation erstmal sicher zu machen. Ich finde das, also was du gerade so meintest, so Dach über dem Kopf, ne, gesicherter Ort, warm, trocken, satt, das sind alles erstmal ganz wichtige Dinge, bevor man irgendwie da in die Tiefe gehen kann, erstmal den Rahmen zu schützen. Also wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich heute Nacht schlafen soll, ist es auch nicht so sinnvoll, genau über die Gründe der irgendeiner komplizierten Trennung zu reden, sondern erstmal das so zu sichern, auf jeden Fall.
Absolut. Ich würde vielleicht noch eine Sache auch hinzufügen. Und zwar, ich finde diesen Begriff Krisenintervention manchmal so ein bisschen irreführend, ne? Weil das so Intervention so impliziert, da macht man dann irgendwas und dann wird das irgendwie sofort besser oder anders oder so. Und ich finde, eigentlich vielmehr geht es wirklich nur darum, halt einen sicheren Raum zu schaffen, erstmal da sein, zu begreifen, okay, wie du, Tina, auch gesagt hast, dass das irgendetwas hat die eigenen Ressourcen eigentlich überstiegen. Und da müssen wir jetzt erstmal irgendwie Stabilität und Sicherheit schaffen. Und so wahnsinnig viel tun und intervenieren tun wir da eigentlich im Grunde gar nicht, wenn ich jetzt psychotherapeutisch denke, ne, wo es ja eine Vielzahl an Methoden und Techniken gibt, wie man vielleicht auch Dinge, die man erlebt hat, emotional aufarbeiten kann. Das tut man initial ja eigentlich erstmal gar nicht. Ne? Das finde ich eigentlich interessant, dass dieser Begriff im Grunde ein bisschen irreführend ist, wenn ich jetzt so genauer drüber nachdenke.
Ja. Also wenn ich so an die Zeit zurückdenke, wo ich auch eher mit Menschen, die häufiger in suizidalen Krisen zum Beispiel waren, gearbeitet habe, da ging es ganz häufig vor allem darum, erstmal die Zeitspanne zu verkürzen. Also nicht die Probleme insgesamt zu lösen und auch nicht für die nächsten Monate, sondern vielleicht dann erstmal zu schauen, wie komme ich denn jetzt über den Tag oder wie komme ich denn jetzt über die nächsten 2 Stunden, wenn das so ganz bedrängt ist und was kann da helfen. Und das ist, glaube ich, auch insgesamt irgendwo ein Tipp oder eine Herangehensweise, die insgesamt hilfreich sein kann, wenn etwas überspülend ist oder überfordernd, ne? Dass wir Menschen neigen dann so dazu, zu denken, wir müssen jetzt sozusagen den großen Wurf innerlich finden, um die Gesamtsituation zu lösen. Und eigentlich stellen wir uns davor eigentlich vor so eine unlösbare Aufgabe. Aber wenn wir es dann so ein bisschen kleiner machen, runterbrechen, ne, was brauche ich, um jetzt über die nächste Stunde gut zu kommen, dann wird das dann auf einmal schon auf jeden Fall handhabbarer so. Jetzt überlege ich gerade, in welche Richtung wir jetzt wohl am besten erstmal gehen. Wenn wir so über Methoden sprechen, was kann dann helfen bei Krisen oder ob wir in die Richtung gehen, naja, was hilft denn vielleicht nicht, wenn wir so über das Überthema unserer Folge heute sozusagen sprechen. Was wird denn da eher Sinn machen? Was wäre denn da jetzt eure Idee?
Ich habe gerade einen Gedanken, worüber wir abbiegen könnten und würden wahrscheinlich bei beidem automatisch landen. Ich suche nur die ganze Zeit wie so eine Blöde nach dem Wort. Ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass ihr mir spontan helfen könnt. Und zwar gab es bis vor einiger Zeit noch so die Annahme, dass Gruppen, dass Menschen, die durch ein Trauma gehen, etwas Bestimmtes tun müssen, nämlich drüber sprechen. Das war so eine Trauma-Intervention und ich komme gerade nicht drauf. Also mit
Debriefing meinst du, gell?
Danke sehr. durch ein Debriefing zu gehen. Ne? Das gab sehr lange die Annahme, man darf Dinge nicht einfach mit sich selber ausmachen, man darf Dinge nicht verbuddeln, dann kommen sie irgendwann wieder hochgeschossen, wie so ein Ball, den man die ganze Zeit unters Boot drückt. Und inzwischen ist man davon, hat man festgestellt, dass das eher Schaden anrichten kann, dass man damit sogar posttraumatische Symptome fördern kann. Wichtig ist, allen, die sprechen möchten, einen Raum dazu anzubieten. Und ich glaube, was wir schon angedeutet haben, der sichere Ort ist am Ende, und zwar ein sicherer Ort nicht nur örtlich, sondern auch rein psychisch, ist am Ende wirklich die Antwort darauf, dass man anbietet, da zu sein. Und da sein kann heißen, also der Dozent, der uns damals ausbildete, war auch am Breitscheidplatz in Berlin nach dem Angriff dort und meinte, es gab Leute, die wollten so schnell wie möglich dort weg und in Sicherheit, und andere wollten das irgendwie noch nachwirken lassen und wollten in der Nähe irgendwo einen Tee trinken und sich aufwärmen, und andere, die einen wollten erzählen und haben über Gliedmaßen erzählt, die irgendwo rumlagen und Blut, und die nächsten haben gesagt, ich wollte doch eigentlich einkaufen irgendwie, ne, im großen Einkaufszentrum. Eigentlich wollte ich Kopfhörer shoppen. Ich weiß auch nicht, eigentlich wollte ich Kopfhörer shoppen. Und dann war immer die Frage, und wonach ist dir jetzt, ne? Was würde dir jetzt gut tun? Geh da ruhig nach deinem Gefühl. Alles ist in Ordnung. Es gibt jetzt kein richtig und kein falsch. Du darfst jetzt alles tun. Wonach ist dir denn? Ich glaube, ich würde gerne einfach shoppen gehen. Ne? Und dann auch zu sagen, ja, das ist total in Ordnung. Du darfst auch einfach shoppen gehen. Und das fand ich irgendwie ein recht einleuchtendes Beispiel von den Möglichkeiten, die es gibt. Auch Menschen, die danach lange krankgeschrieben waren, und andere, die gesagt haben, auf jeden Fall möchte ich morgen direkt wieder arbeiten. Ich möchte gar nicht zu Hause alleine mit den Bildern sein. Beides in Ordnung. Also es gibt dann kein richtig und kein falsch. Und dann dachte ich gerade, auch da nochmal den Bogen zur aktuellen Situation zu spannen. Die Natalia, die ihr, glaube ich, auch beide kennt von der Netzwerk Chancen zum Beispiel, die postete auch sowas und sagte, weil ich aus der Ukraine bin, werde ich im Moment immer gefragt, wie es mir geht und wie ich mich so halte und wie, ne, so wie ich das denn verarbeite, als müsste ich jeden Tag darüber nachdenken und als müsste ich emotionaler sein als andere und als müsste ich mich dazu auch noch rechtfertigen und drüber sprechen. Dachte, das ist im Moment wahrscheinlich akuter denn je, weil es viele Vorstellungen und Bewertungen auf Social Media gibt dazu, wie man sich denn jetzt zu verhalten hat. Ob man jetzt weiter postet oder nicht, ob man sich betroffen zeigt oder nicht, ob man mit seiner Reichweite was anfängt. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Wertung, was denn eine angemessene Reaktion ist und von wem was angemessen ist. Ja, und Tina, du sagtest vorhin, Social Media, das könnte ja vielleicht so ein Einstieg sein in das Thema. Krisen und Social Media, wie wird da mit umgegangen und was gibt es da für Stolperfallen?
Also ich glaube, dass gerade bei Social Media das jetzt fast so ein bisschen clasht oder so, wenn man so ein bisschen den Trend sieht, also wenn wir so den Trend, den man jetzt vielleicht auch als toxische Positivität beschreiben könnte, wo dieses ganze Mental Health Thema, zumindest wie ich das so in meiner Bubble irgendwie auf Instagram sehr mitbekomme, schon auch einen ziemlichen Trend darstellt. Und das ist sicher auch ein Thema, was du auch immer gerne magst, Katrin, wenn es darum geht, dass durch so One-Size-Fit-All-Lösungen wie Morgenrituale, Journaling, Nein sagen lernen, was weiß ich, einfach mehr Sport machen, die und die Diät, keine Ahnung, und das sozusagen suggeriert, dass dann so eine psychische Ausgeglichenheit oder auch gar Glück und Zufriedenheit immer erreichbar ist. Also dass es quasi sozusagen mit den eigenen Lebensentscheidungen, Lifestyle und Disziplin zu tun hat. Und das wird dann auch gerne eben in so Pastellfarben aufbereitet und das hat dann auch so eine gewisse Ästhetik, in der das so präsentiert wird. Und wenn wir das jetzt so anschauen, ne, die Kritik daran, und die gab es ja natürlich jetzt auch schon vorher, dass das Situationen, wo Menschen wirklich Gewalt erfahren, wo Unterdrückung, Ungerechtigkeit, strukturelle Benachteiligung, Diskriminierung und so weiter, wie sehr das daran so vorbeigreift, ne, dass da, ne, dieser, auch eben dieses, jeder ist seines Glückes Schmied und mit der richtigen inneren Haltung ist alles bewältigbar, dass das, ja, das, was daran dann toxisch, also auch tatsächlich schädlich sein kann, wenn so ein Bild suggeriert wird, wie das, was eben aber nicht heißt, dass jetzt grundsätzlich solche, also ne, natürlich ist irgendwie ein Morgenritual oder Journaling für manche Menschen ganz wunderbar, aber alles, was sozusagen sich in einer, also mit einer Lösung an alle richtet, kann nur an vielen Menschen sehr vorbeigehen und denen dann eventuell auch schaden. Und also jetzt die Situation in der Ukraine, die macht das ja, glaube ich, also das Leid, was wir ja auch alle da mitbekommen und also das Unsägliche darin, da traut man sich das ja fast gar nicht irgendwie überhaupt da anzusprechen, wie zum Himmel schreiend das jetzt wäre, damit anzufangen. Aber ich habe tatsächlich nur so im Vorbeigehen, aber tatsächlich irgendwo so ein Claim gelesen, irgendwie auch in Zeiten des Krieges unser Kurs für deine Unverwundbarkeit oder irgendwie sowas, was ich so schreibe. Also fehlen einem ja fast die Worte irgendwie, ne, dass das tatsächlich dann noch so weiter propagiert werden kann. Also wie das da so klafft, das ist auf jeden Fall etwas, was ich da sehr stark erlebe. Ich bin ja ein bisschen mehr so in der bisschen mehr Instagram-Bubble. Wie ist es denn bei LinkedIn so bei euch? So in dem Kontext. Ja, bei euch da drüben, genau.
Eva, willst du?
Ja, also was ich schon merke, dass das natürlich auch wieder ein Social-Media-Medium ist letztendlich, ne? Das heißt, irgendwie wir suchen und gucken nach Nachrichten, die kurz und bündig sind letztendlich, ne? Die Dinge vielleicht zusammenfassen, vereinfachen. Und es gibt auf jeden Fall auch die Beiträge, ganz klar, ne, die viel auf Optimierung streben oder hey, die drei Dinge kannst du jetzt meinetwegen mit Geflüchteten aus der Ukraine, kannst du mit denen ins Gespräch gehen und dann werdet ihr euch instantly besser fühlen. Sowas gibt's da auch, ne? Definitiv. Was ich aber schon empfinde bei LinkedIn ist, dass es auch eine offene Diskussionskultur gibt, ne? Also dass man auch sich kritisch auch äußern kann zu bestimmten Dingen, dass man auch sagen kann, so okay, das, ne, stellt Dinge einfach sehr vereinfacht dar oder damit gehe ich nicht d'accord. Das erlebe ich immer wieder auch als sehr positiv auf dieser Plattform. Ne? Natürlich hat das auch oft eine Färbung von sehr vielen beruflichen Dingen und ist vielleicht nicht so stark auch ein Lifestyle-Produkt, wie es vielleicht Instagram ist, so empfinde ich es. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es insgesamt eine sehr offene Diskussionskultur dort gibt. Katrin, wie empfindest du das?
Ich finde die Diskussionskultur vergleichsweise offen. Ich empfinde mich immer, und ich glaube, das geht nur nicht mehr so, nicht nur mir so, auch in einem Konflikt. Ich möchte manchmal durch die Algorithmen nicht damit kommentieren, wo ich gar nicht d'accord bin, weil das eine Reichweite generiert. Das ist was gar nicht so sehr mit der Diskussionskultur zu tun hat, sondern mit technischen Dingen, die passieren. Also ich versuche mich aus Diskussionen, wo ich was ganz anders sehe, oft bewusst rauszuhalten, weil ich sonst weiß, dass ich die Message, hinter der ich vielleicht nicht stehe, noch breiter trage. Das ist natürlich anders als im realen Leben, wenn man sich unterhält, ne? Da mache ich mir solche Gedanken jetzt nicht.
Meine eine Supervisorin, muss ich mal kurz einwerfen, hat immer gesagt, man soll doch nicht Scheiße verstärken. Ich habe ja eine verhaltenstherapeutische Ausbildung gemacht und das fand ich irgendwie sehr treffend, ne? Das trifft es eigentlich ganz gut, was auch diesen Algorithmus angeht, wenn du sagst, du kommentierst bewusst was nicht.
Ja, ich kommentiere manchmal Dinge, wo ich denke, wenn die jetzt sich weiter verteilen, ist die Message an sich nicht falsch und ich will vielleicht nochmal so einen anderen Twist diskutieren. Aber LinkedIn ist natürlich schon eine Welt, wo Menschen sich eher darstellen, als dass sie es im Griff haben. Das ist, glaube ich, so das berufliche ein Problem der beruflichen Welt, ne? Nicht nur auf LinkedIn, sondern auch offline. Also man muss sich ja eher als, vermeintlich muss man das, als Führungskraft oder als Leitung von irgendwas oder auch einfach nur als Mitarbeitende so präsentieren wie, ne, ich finde es zwar anstrengend, aber ich krieg's schon irgendwie nicht, ich habe es im Griff, mir fällt hier nicht, ich bin kein Risiko oder ich lasse es nicht fallen, ich mach's nicht kaputt. Da gibt es auch viele, viele Bestrebungen und den Wunsch, irgendwie weniger Filter aufzulegen, vulnerabler zu sein, ne? Auch Führung vulnerabler und transparenter zu gestalten. Aber an sich geht es schon, und davon kann ich mich auch nicht freisprechen. Natürlich ist so die Frage, was auch immer ich darunter schreibe, ist ja eine Personal Brand, die für immer da draußen ist. Jedenfalls vermeintlich für immer da draußen ist. Und deswegen liest man, glaube ich, schon eher die Dinge, die Menschen im Griff haben, selber verändert haben, die sozusagen mit dem eigenen Spirit und vor allem mit der eigenen Energie und dem eigenen klugen Köpfchen vorangebracht wurden. Und man würde ja selten lesen, dass jemand sagt, und ganz selten gibt es mal solche Beiträge, die kommen meistens auch gut an, aber die sind wirklich selten, dass jemand sagt so, also ehrlich, ihr habt jetzt hier alle irgendwie nochmal einen Post zum Thema Ukraine abgesetzt, aber ich denke irgendwie gerade, ich kann nur über meine Waschmaschine nachdenken, die mich überfordert, weil ich schon wieder irgendwie, ne, Wäsche zusammengeschmissen habe, oder ich bin überfordert mit meinem Leben, oder ich habe, ne, die letzten Nächte durchgeholt und ich habe eigentlich immer noch keine Idee und ich habe auch kein Learning und ich weiß auch gar nicht, was ich euch sagen will. Das würde man eher nicht posten und ich glaube, es geht aber oft Menschen so, ne, dass es keine Message gibt, dass man keinen Ausweg sieht, dass es keine Tricks gibt, dass man vielleicht sogar Tricks ausprobiert und es hilft nichts. Und das empfinde ich als toxisch, gerade im beruflichen Kontext, wenn uns immer suggeriert wird, dass wir am Ende es nur selbst in der Hand haben. Also man muss nur sich Meetingblocker einbauen, man muss nur besser priorisieren und mit der sonst wie Matrix und dem sonst wie Coding, Farbcoding-System im Kalender ist alles eine Frage des Mindsets und des selber Entscheidens und man hat selber in der Hand, ergo, man ist selber schuld, wenn es einem schlecht geht, man hätte es ja auch anders gestalten können. Also wenn ich unter dem System leide, bin ich das schuld, weil ich schlechte Tools angewendet habe und selten das System. Und das ist mein Credo jetzt über die, ne, auch letzte Folgen immer gewesen. Das ist ein Thema, was mich sehr bewegt, weil ich immer frage, wie kann man da die Mitte finden? Mein Ansehen ist ja nicht, dass Individuen das Gefühl haben, sie können nichts an ihrem Leben ändern und sie haben nichts in der Hand und sie brauchen keine Bewältigungsmechanismen lernen. Aber so herauszuposaunen, dass alles eine Frage des Mindsets ist, finde ich falsch, macht Menschen Schuldgefühle und ist auch oft aus einer dermaßenen Privilegiertheit herausgeschrieben. Ich glaube, Tina, als wir das damals das erste Mal hatten, das Thema, es war ja mitten in der Corona-Pandemie, wo so sehr reiche, privilegierte Menschen darüber aus ihren Wintergärten posteten, wie schön das Homeoffice ist und wie gut man sich da doch entspannen könnte und dass das viel besser klappt als gedacht, während viele andere in den WG-Küchen saßen, ohne irgendwie einen Bildschirm und ohne Tageslicht, mit Rückenschmerzen und ohne irgendwie Geld für den vernünftigen Schreibtischstuhl. Und dann so ein, ja, ihr müsst nur das Richtige draus machen. Ihr müsst euch das einfach richtig einrichten zu Hause und so. Das fand ich war so ein gutes Beispiel von gut gemeint, aber schlecht in der, ja, in der Wirkung.
Damit ignoriert man, finde ich, auch total so diesen Fakt, dass es einfach auch systemische Faktoren gibt, die einfach da sind. Manchmal ist es nicht nur das Individuum, sondern wir bewegen uns immer in einem gewissen System. Und da sind auch Leitplanken gesetzt, die manchmal unveränderlich sind. Also wir können sehr viel tun, ja, aber es gibt eben auch strukturelle Faktoren, die ja ungleiche Ausgangslagen für die Menschen schaffen. Und das, finde ich, muss man auch immer mit im Blick behalten, dass das nicht alles nur von dir selbst kommen kann, wenn du dich einfach nur hart genug anstrengst, weil du bist ja die Heldin, der Held deiner Geschichte und wenn du das nicht geschafft hast, dann hast du eigentlich versagt in deiner eigenen Heldinnengeschichte. Und das, finde ich, ist auch ein völlig falsches Narrativ, was wir uns da auf die Schultern laden im Grunde, ne? Weil, wie Katrin, wie du auch sagst, wo sind denn die Geschichten von den Leuten, die sagen, okay, ja, ich habe jetzt gelesen 10-mal, Journaling ist ganz toll, funktioniert für mich aber nicht, ich habe es ausprobiert, ne? In meinem Fall zum Beispiel Meditation ist gar nichts für mich, kann ich nichts mit anfangen. Ich weiß, wie gut das ist, ich weiß, wie gerne ich das empfehle. Und da bin ich tatsächlich an dem Punkt, practice what you preach, kann ich leider nicht sagen, weil es für mich einfach nicht gut funktioniert. Und trotzdem sage ich, okay, für manche Menschen ist es gut, ne? Aber ich sage ganz offen, da ist einfach was, das passt für mich nicht, das funktioniert für mich jetzt gerade nicht. Und das würde ich manchmal gerne wirklich mehr hören von Leuten, die wirklich sagen, ich bin leider erfolglos damit geblieben und das akzeptiere ich jetzt auch einfach mal radikal.
Und vielleicht gibt es da ja auch so ein bisschen so eine Parallele, das, was ja auch im psychotherapeutischen Kontext einfach nicht hilft, wenn man irgendwie so die einfache Lösung irgendwie, den guten Tipp, den Ratschlag, mit dem jetzt die Depression oder die Angsterkrankung vorbeigehen soll, dass es ja gerade das ist eher schwieriger machen würde. Und mal dem Raum zu geben und erstmal genau verstehen wollen, wie ist es denn eigentlich und das so zu akzeptieren und es nicht schnell anders haben wollen, ja eigentlich der Schritt zur Lösung ist. Also letztlich, also in der Schematherapie arbeitet man ja so oft mit diesem Kind-Ich-Anteil und letztlich geht es ja irgendwie so darum, so ein Gefühl zu erzeugen und da sind wir auch so ein bisschen bei dem, was kann in Krisen helfen, diese Sicherheit herzustellen, mit dem sich so gehalten fühlen. Und gehalten fühlen heißt ja nicht, ich muss jetzt ganz schnell machen, dass man fröhlich ist oder dass das Problem nicht besteht oder die Lösung anbieten, sondern gerade im Prinzip zu ermöglichen, auch in der schwierigen Situation und in dem schwierigen Empfinden, dass aushalten zu können. Und das hilft halt, in der Koregulation jemand dabei zu haben, der das mit dir aushält. Und ich glaube, da gibt es so einen gewissen Bogen zu einem guten Chef. Ich meine, ich bin jetzt nicht so in der Unternehmenswelt, aber jemand, der das Rückgrat vielleicht auch hat und die Sicherheit, sich das auch anzuhören, wenn was nicht gut läuft und das auch auszuhalten, vielleicht auch nicht sofort eine schnelle Lösung zu haben, die Sicherheit, die das eben vermittelt, in dem Schwierigen zusammen zu sein, ja eigentlich das ist, was dann das Vertrauen ausmacht und was dann auch so, ja, die Sicherheit ausmacht, dass dann auch die guten Ideen kommen und wie das dann so die Systemiker sagen würden, ne, die Lösung ist schon in dir, du brauchst im Prinzip dann auch nur den Rahmen. Oder das ist ja vielleicht auch so ein bisschen humanistischer Ansatz, ne, nach Rogers, ne, wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin, dann ändere ich mich. Also gerade dieses Dynamische, dieses schnell anders haben wollen oder auch vielleicht, was wir vielleicht auch als im psychotherapeutischen Prozessen kennen, wenn es, ich sag mal, nicht so gut läuft, so einen Druck zu haben, jetzt muss das aber hier schneller, besser werden oder so, eigentlich was ist, was eher das Gegenteil dann so bewirkt. Also so würde ich die Parallele so sehen zu Führung oder Unternehmenswelt. Ach, kenne ich jetzt vielleicht auch nur aus meiner Angestelltenperspektive von früher dann so.
Kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe auch Tatsache total gute Erfahrungen gemacht, damit so mein mein Wissen aus Paartherapie und Psychotherapie mit Führungskräften als einen Workshop zu machen und aktives Zuhören und systemische Fragen nochmal zu machen. Und vermeintlich hat das jeder schon mal gehört, ja, aktives Zuhören, ich muss mal eine Frage stellen und so. Aber was das in echt bedeutet, wenn man echt mal 15 Minuten, das ist dann so eine Übung, die ich mache, ne, die andere Person erzählt irgendwas von einem Konflikt oder irgendwas, wo sie gerade steht, irgendwas, was nicht so einfach ist, und die andere Seite stellt keine Fragen, gibt vor allem keine Fragen, die schon auf eine Lösung hindeuten, ne, hast du schon mal probiert zu machen, ist ja auch nur als eine Tipp getarnte Frage, sondern nur zusammenzufassen, zu paraphrasieren, also das heißt, du hängst an der Stelle besonders, weil, ja, für dich ist jetzt die Entscheidung schwierig, weil, habe ich das richtig verstanden, das klingt aber belastend oder, das war mir gar nicht klar, also erstmal wirklich ein reines Auffangen, Auffassen und erst viel später mal ein paar Fragen stellen, die immer noch nicht in Richtung Lösung gehen, ne, sondern die irgendwie so Fragen sind wie, okay, wenn dich die E-Mail-Flut so belastet oder wie wir Meetings haben, was weiß ich, gibt es denn Tage, an denen es besser oder schlechter ist, ne? Und hat mein Verhalten da einen Einfluss drauf? Oder wie würde das aussehen? Die Wunderfrage, die kennen ja viele Menschen, die sich mit systemischen Fragen auseinandersetzen, wenn es plötzlich anders wäre. Wie, aber nicht schon ein sofortiges Reinspringen mit, ja, hast du schon mal probiert, da 5 verschiedene Ordner einzurichten bei Outlook? Oder hast du schon, oder musst du doch einfach nur, oder dann muss man querlesen lernen, oder dann musst du dir, sondern erstmal sich durch Zuhören überhaupt das so ein bisschen zu verdienen, einen Tipp geben zu dürfen. Und das hatte ich in der Psychotherapie auch ganz oft das Gefühl, dass man sich erstmal hinter die Person stellen muss und die Welt aus den Augen betrachten muss, von der Person, die einem was erzählt und irgendwie versucht, das so gut wie möglich zu verstehen. Was ist denn jetzt das, was überhaupt drückt und was das Problem ist und was der Konflikt ist und das erstmal so gemeinsam da so hinzufühlen, wie als würde man sich, weiß nicht, zusammen auf so ein Sofa setzen und sich gemeinsam diesen Film angucken und erstmal versuchen klarzustellen, dass man den gleichen Film sieht und dann irgendwann zu sagen, okay, was wäre denn jetzt, nachdem ich jetzt verstanden habe, was die Dramaturgie dieses Films ist, deiner Lebenswelt, dann irgendwann ganz vorsichtig zu sagen, okay, ich hatte so den Eindruck, dass vielleicht die versteckte Heldin, ja, die Person da hinten in der Ecke ist, und das ist vielleicht die Tante oder das ist die Kollegin oder so, dann kommt man vielleicht auf Ideen, weil man sich so in den Film reinversetzt hat, aber eigentlich sich wirklich erarbeiten muss, überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Und ich kann das auf jeden Fall von mir sagen als Mitarbeiterin, aber auch als Mensch, wenn ich selber spreche und jemand ist zu schnell auf der Lösungsebene, blocke ich total ab und kann das nicht annehmen. Das ist auch völlig egal, ob das der gute Tipp ist, der vielleicht in einer anderen Situation geholfen hätte oder ob das vielleicht auch was ist, was nicht passt. Aber ich höre dann immer, ja, es ist doch total einfach, da musst du halt einfach nur mehr Pausen machen. Und da werde ich schon so ärgerlich, wenn ich meine, das zu hören, weil ich so denke, ist schon klar, dass Pausen jetzt hilfreich wären, aber irgendwie bin ich in einer Situation, in der ich sie gerade nicht schaffen kann. Wenn es einfach wäre und ich mir einfach nur sagen müsste, Pausen, also ich bin ja nicht dumm, dann würde ich doch jetzt mich gar nicht an dich wenden, ne? Also das heißt so dieses, ja, Containment, halten, sich reinversetzen. Ich erinnere mich, man muss ja für die Psychotherapieausbildung auch eine Lehrtherapie machen, und da habe ich irgendwann mal gesagt zu meiner Lehrtherapeutin, wissen Sie, ich glaube, heute ist so eine Stunde, ich glaube, ich brauche gar keinen Hinweis oder keinen Tipp oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich brauche den Platz, den Raum, mich zu suhlen. Ich glaube, ich muss mich mal in dem Gespräch, in dem Gefühl suhlen. Irgendwie so wie, mir geht's schlecht, und dann eher der Wunsch danach, dass das hier auch mal so Raum haben darf, 50 Minuten, die so schlecht gehen. Und dann ist davon, dann habe ich dann ein bisschen was verdaut, ein bisschen was dagelassen und komme ganz bestimmt mit einem konkreten Gedanken wieder raus. Aber wo haben wir denn mal den Raum, uns suhlen zu können in einem Gefühl? Und viele von uns haben auch Angst und haben das Gefühl, dass sie es selber nicht halten können und haben eigentlich implizit den Wunsch, dass jemand anders das mithält.
Ich finde, suhlen klingt fast so ein bisschen so genussvoll. Ich glaube, dass, also ich würde es fast eher einfach sagen, nur damit so da sein zu dürfen. Einfach nur mit dem ganz, weiß ich nicht, verzagten, traurigen, unsicheren, wie auch immer frustrierten, dass es einfach nicht anders sein muss, dass es einfach da sein darf. Und ich finde, also mit dem suhlen, da habe ich gerade in dem Moment gedacht, ich habe da fast eher so ein Bild, eher wie so mal so ein bisschen so dran tippen und ein bisschen näher da so ran bewegen, so ans eigene Gefühl, ne? Dass das vielleicht sogar etwas ist, das für einen selbst manchmal gar nicht so leicht geht, also so nah mit sich zu sein. Und jemand, der den Raum dann halten kann, einfach, dass man sich seinem eigenen Gefühl darin nähern kann, dass das total wertvoll ist. Ich wollte ganz kurz nur ergänzen, weil du gerade die Wunderfrage angesprochen hast, für die systemisch nicht so bewandert sind. Das ist aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie von De Schaeser. Und da geht es darum, zu beschreiben, wie die Situation wäre, wenn über Nacht ein Wunder geschehen wäre. Und es jetzt genauso wäre, wie man es gerne hätte. Und woran man das merken würde. Also wenn man das wie ein Video sieht. Und das ist eine ganz kraftvolle Frage. Also es kann manchmal auch so am Anfang von Coaching oder Therapie so ein bisschen bei der Zielsetzung irgendwo helfen, aber eben auch wirklich, ne, wie du das so schön beschrieben hast, Katrin, wirklich so diese Dramaturgie und was das für einen wirklich bedeutet, auch für das Individuum, ne, dass man nicht so schnell sein sollte mit dem, ich weiß schon, was für den anderen gut ist, sondern das wirklich zu erfassen in der Tiefe, da sehr hilfreich sein.
Ich habe vielleicht noch eine Sache, die mir gerade einfiel, Katrin, als du erzählt hast, auch nochmal im Unternehmenskontext. Was ich manchmal beobachte, ist so dieses Phänomen verordneter Frohsinn. Ne? Uns geht super toll, wir sind eine super krasse Herde, wir sind ein super krasses Unternehmen und wir sind ein Haufen an motivierten Menschen und haben alle mega Bock auf das Thema. So, ja, will ich niemandem absprechen. Ne? Und wenn dann noch jemand sagt, okay, und hier ist unser 5-Punkte-Plan und damit rocken wir jetzt die nächsten 2 Jahre. Ja, sicherlich.
Und dann hat man noch einen sexy Purpose.
Genau. Oder? Genau, der an der Eingangstür steht und per Sticker sozusagen auf den Terminplaner geklebt wird oder so. Genau, und da denke ich dann auch oft so, ja, aber was ist denn eigentlich, also da passiert ja wahnsinnig viel. Wir sind ständig im Wandel, ne? Wir sind in einer unglaublich schnellen Arbeitswelt und Unternehmenswelt. Wer guckt sich denn eigentlich mal die Seiten an, wo es auch schwierig ist? Wo kommt denn mal jemand und sagt so, oh, das ist echt schwer und ich brauche gerade mal irgendwie einen Raum, einfach mal so richtig abzukotzen, meinetwegen. Oder einfach mal durch eine Frustration irgendwie durchzugehen, weil ein Projekt nicht geklappt hat oder weil irgendwie einfach Ressourcen knapp sind oder so. Und auch da diesen Raum zu bekommen. Also ich will damit gar nicht sagen, dass irgendwie KollegInnen oder Führungskräfte TherapeutInnen sein sollen. Aber ich finde, dieser Mechanismus, dem auch einen Raum zu geben und auch zu sagen, okay, da gucken wir aber auch mal hin. Ne? Natürlich existiert das auch und dem geben wir auch einen Raum, finde ich unglaublich wichtig, auch im Unternehmenskontext. Genauso wie man das jetzt in der Einzeltherapie beispielsweise auch halt, wo es viel ums Containing geht und auch negative Gefühle vielleicht auch mal durchleben und aushalten zu können, was auch sehr heilsam letztendlich sein kann, ohne ein ganz spezifisches Ziel mit am Ende dieser Sitzung müssen wir da und da angekommen sein oder dann haben wir irgendwie unseren Ärger oder unsere Traurigkeit vollends durchgearbeitet. Ne? Also jeder, der therapeutisch irgendwie schon mal Kontakt hatte, weiß ja auch, dass so Dinge einfach noch lange später auch nachwirken und dass nur weil ein Termin endet, das Gefühl auch nicht gleich sofort mitendet. Ne? Und genauso können wir auch nochmal den Bogen spannen auch zu Krisen und Notfällen. So nur weil eine Krise vielleicht faktisch vorbei ist und man erstmal in einem vermeintlich sicheren Raum ist, heißt das noch lange nicht, dass die Verarbeitung wirklich vorbei ist. Ne? Also viele Menschen sind ja erstmal, gerade wenn wir über Geflüchtete sprechen, auf der Flucht, also wirklich literally auf der Flucht. Und da geht es wirklich darum, erstmal irgendwo in Sicherheit zu kommen. Und diese ganze emotionale Verarbeitung kommt vielleicht viel, viel später. Vielleicht 2-3 Monate später, wenn man plötzlich realisiert, was habe ich hier gerade eigentlich für einen mordsmäßigen Marathon hingelegt. Und dann erst kommt wirklich die komplette emotionale Verarbeitung und braucht dann ganz genauso den Raum und die Durcharbeitung, wie es vielleicht bei Personen ist, die das unmittelbar schon direkt erleben. Ja? Das war mir nochmal wichtig zu sagen. Mehrere Themen angeschnitten.
Ja, voll. Also ich feiere gerade noch den verordneten Frohsinn von gerade. Ja. Ist super. Also wenn ich habe schon gedacht, vielleicht muss ich mal so eine Top 5 von Toxic Positivity oder ne, von so typischen Sachen oder Phänomenen dann so. Und das finde ich, also ich weißt du genau, was du meinst? Und das ist so eine komische Kultur, die dann eben auch so ein ganz komisch einseitiges Bild zeichnet. Und ich glaube, wo man sich dann auch fast dann nicht mehr trauen darf, dann irgendwie das kritisch zu sehen, um dann nicht als der miese Peter oder die Spielverderberin dann da so zu stehen. Und ja, kommt mir auf jeden Fall da auch ungesund vor. Habt ihr denn noch mehr so Beispiele für typische toxische Positivität aus der Unternehmenswelt oder was Chefs da schon mal so gesagt haben oder Chefinnen?
Also mir fällt auf jeden Fall spontan ein, so geht auch so ein bisschen mit dem aktiven Zuhören einher, sowas dann zu hören wie, naja, ach, also so wie du das jetzt erzählst, machst du morgen einfach eine Stunde früher Schluss und dann passt das schon. Ne? Also wo so ein bisschen vorweggenommen wird eigentlich, hey komm, das ist doch voll das tolle Angebot, damit hast du jetzt so voll Kontrolle über die Stunde, die du da selber designen kannst. aber ja, eigentlich hat das gar nicht so viel mit der Lösung des eigentlichen Problems zu tun. Ne? Und das wird einem aber so ein bisschen verkauft als was ganz Tolles, wofür man ja jetzt auch bitte dankbar sein soll. Und wenn man jetzt sich das meiste aus dieser Stunde rausholt, dann ist man ja selber schuld. Ne?
Ich kann so richtig das Gönnerhafte darin dann irgendwie so mitsensen. Ja.
Ich finde auch toll, wenn dann so richtig schicke Wellbeing-Angebote gestrickt werden, die aber wieder nur aufs Individuum abzielen. Also könnten ja Wellness-Gutscheine sein und irgendwie psychologische und irgendwie noch vielleicht das Yoga-Retreat. Aber am Ende guckt sich keiner das System an. Das finde ich auch immer ganz fantastisch. So, also das, wenn man das sehr ketzerhaft sagt, ist das ja so ein bisschen so wie, hier ist eine dickere Jacke, dann tun die Schläge nicht so weh. Also da muss ich manchmal auch schmunzeln, ja, wenn dann so ganz gönnerhaft so individual Dinge rausgegeben werden. Das ist so wie, als wenn man nur Massagen anbietet, aber sich keiner da Gedanken macht über Führungskultur oder Meetingkultur oder so. Ne? Das ist ja fast schon ein bisschen absurd am Ende. Mir fällt ein Positivbeispiel ein, was ich mal sehr geschätzt habe, und ein Toxic Positivity Beispiel aus einem anderen Bereich. Erzähle ich einfach beides. Ein Positivbeispiel von einer Führungskraft von mir war mal, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, aber da war ich relativ neu in dieser Führungsbeziehung, ne? Also wir kannten uns noch nicht gut. Meine Führungskraft sagt sowas wie, eine Sache ist mir wichtig zu sagen, unsere Gespräche sind der Safe Space und du darfst auch mal sagen, das hier ist jetzt off record und du kannst ja emotional reagieren, sauer sein, abkotzen, und ich werde dir das nicht nachher vorhalten und sagen, da warst du zu emotional oder da hast du nicht die richtigen Worte gewählt oder so, dass ich dir das dass du Sorge haben musst, ich greife das irgendwo wieder auf, wenn ich mal deine Leistungsbeurteilung schreibe oder irgendwas, sondern das hier ist der Ort, der auch off the record geht. Ich meine, die traurige Nachricht daran ist, es gibt ein off und on the record und die Emotionen gehören eher off the record, aber trotzdem war die Message, die bei mir ankam, total hilfreich. Nämlich, das hier ist ein Ort, da muss nicht immer die Lösung kommen, da musst du nicht immer eine PowerPoint mitbringen, sondern du darfst doch erstmal einfach auskotzen, ich höre zu und dann gucken wir von da aus weiter. Ich finde nämlich, dass viele Führungskräfte sich nur ganz kurz anhören, was das Problem ist und dann sofort unterbrechen und entweder selber mit einer Lösung kommen oder so gönnerhaft erklären, wie sie es machen würden, oder direkt die nächste Aufgabe oben drauf geben. Du musst das mal so und so aufbereiten. Ich brauche mal irgendwie eine Übersicht über die Stunden, die du da und da, und eine Pro- und Kontraliste, und schon hat man den nächsten Stresspunkt oben drauf. Und das hat mich total erleichtert, erstmal das Signal zu bekommen, du darfst ganz unsortiert mit jedem Gefühl erstmal kommen, mir das sozusagen hinklatschen, ich höre es mir an und dann kann das sein, dass im nächsten Gespräch ich dich bitte mal was zu sortieren, aber ne, du bist eingeladen, erstmal hinzuklatschen. Das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben. Und um nochmal ein Negativbeispiel zu nennen, als ich mir das Bein gebrochen habe, gab es ganz viele, die sich hinreißen lassen haben, sofort sowas zu sagen wie, oh, das war aber Glück im Unglück. Oder es hätte schlimmer kommen können. Oder ja, Gott sei Dank hattest du eine gute Krankenversicherung. Oder da ist ja gut, dass alles gut gegangen ist mit der OP. Und das stimmt einerseits, aber andererseits habe ich mich darin, also es hat mich irgendwann so furchtbar geärgert oder irgendwie träumt manchmal, weil ich dachte, ja, es ist quasi gut gegangen. Aber was heißt denn gut gegangen? Ne? Also ich hätte mir auch viele andere Verläufe dieses Urlaubs, das ist damals im Urlaub gewesen, vorstellen können, die besser waren als das. Also wer kann denn mit mir den Raum aushalten, dass das vielleicht das Furchtbarste ist, was mir bisher passiert ist, ne? Und Schweine weht hat und mir den Urlaub zerstört hat. Also, aber es war so viel und auch in den Krankenhäusern ein, ja, weiß ich nicht, ne? So, sozusagen, jetzt ist ja das Gröbste überstanden oder es hätte gut, dass nicht auch noch was am Rücken ist oder wie auch immer, ja? Gut, dass du nicht alleine unterwegs warst. Und das ist alles richtig, aber eigentlich fand ich das total toxisch. Also mich hat das nicht unterstützt. Für mich war das eher schlimm. Das fand ich irgendwie auch so ein Beispiel. Und das, finde ich, passiert oft bei Schicksalsschlägen von Menschen. Wenigstens ist nicht auch noch das und das passiert. Oder es hätte ja auch noch so und so kommen können, was ich ganz furchtbar finde. Als Aussage jetzt nicht nur auf sowas bezogen, aber ganz furchtbar.
Finde das auch. Ja. Finde ich auch total furchtbar. Was finde ich auch am meisten sagt, dass derjenige, der das äußert, einfach dieses Gefühl gerade nicht haben möchte. Also das nicht aushalten möchte, dass das vielleicht einfach in dem Moment einfach wirklich schlimm war. Punkt. Oder einfach man einfach nichts anderes sagen kann, als das ist Mist oder zuzuhören, wie es halt für den anderen ist und das einfach auszuhalten, ohne das sofort besser machen zu müssen. Denn dieses Bessermachen, was vermeintlich dann dem anderen helfen soll, aber eigentlich man nur mit sich selber damit hilft. Also in dem Moment, wo man das eben dann eben ja nicht darin aushalten muss. Ich habe jetzt auch gerade noch mal so gedacht, dass was du vorhin so meintest, was geholfen hat bei der Führungskraft, wenn ich mich irgendwie an mein Angestellten-Dasein erinnere, dass was ich auch wirklich am hilfreichsten fand, ist eher, wenn auch eine Führungskraft dann mal gesagt hat, boah, ja, das ist auch schwierig. Oder erstmal so, ja, keine Ahnung, ne? Also nicht sofort die schnelle Lösung so parat hat, sondern kurz zu würdigen, dass das auch tatsächlich eine herausfordernde Situation ist. Und dann kann ich noch mal so kurz irgendwie rüberspringen zu dem Social Media. Es gibt so ein bisschen das Phänomen bei Coaching- und Therapeutin-Accounts, und ich habe mich ja mit dem Thema relativ viel befasst, wir haben ja jetzt ja auch ein Buch drüber geschrieben, dass es da so ein Phänomen gibt, dass manche Menschen sich dann da so in so einer, als Ideal so initiieren, ne, in so einem vorbildhaften Ideal, bei jedem Problem direkt irgendwie gelassene, ruhige, weise Lösung parat haben, sozusagen. Sei es jetzt in der Kindererziehung oder mit irgendwelchen anderen Schicksalsschlägen. Und das halte ich eben auch für massiv toxisch, weil das eben so das suggeriert, dass das so möglich wäre. Ich finde, das ist das Gegenteil von empowernd. Ich denke, gerade eher das, was Katrin auch so propagiert, mit dem sich da eher offen zu machen, in dem und sich selber halt auch so, ja, in dem, wie schwierig es eigentlich ist oder wie überfordernd, ne, sozusagen, dass wir da viel offener werden müssen, sozusagen das als normal auch so zeigen zu dürfen. Das steht dem voll entgegen, wenn dann, ne, so alles, was so ein bisschen Guru-ähnlich, ganz positiv und mit dem richtigen Mindset oder vielleicht noch so ein bisschen spirituell eingefärbt oder wie auch immer, dann, wie ich finde, toxische, positive, ja, Vorbildideale da initiiert werden. Und das finde ich sehr ärgerlich, ja.
Ich finde, das impliziert ja auch immer so ein bisschen, dass du selber dein Leben, deine Biografie komplett designen kannst, so ein bisschen customizen sozusagen, ne? Und dann mache ich meinen Feed noch schön und dann sieht das alles noch cooler aus. Und das ist doch, also ich meine, ich finde es das toll, dass viele Themen auch auf den sozialen Medien geteilt werden und auch vielleicht auch Personen eine Stimme bekommen, die sich anderweitig vielleicht nicht zeigen würden auf einer offenen Bühne zum Beispiel, ne? Also das ist, ermöglicht ja auch ein gewisses Maß an Diversität tatsächlich, auch für unterschiedliche Menschen. Aber es impliziert eben auch, dass man sich selber einfach nur doll genug anstrengen muss und dann der beste Designer, das beste Design seines Lebens werden kann. Ne? Und da frage ich mich eben immer, wenn wirklich so ganz, wenn wir auch wieder über Krisen sprechen, ganz basale Dinge wie eben Sicherheit, Essen, Schlaf nicht gegeben wären, würden wir uns dem wirklich so widmen können? Ne? Also da geht es ja dann bei Krisen zum Beispiel eher mehr darum, der eigenen Biografie irgendwie etwas Gutes zu tun oder auch als Krisenhelfer, Helferin der Biografie des Gegenübers vielleicht irgendwie etwas Gutes zu tun. Aber da sind wir weit entfernt von, wir designen das und machen das jetzt schick und schön. Ich finde das auch eine ganz wesentliche Unterscheidung und auch, dass wir uns wirklich bewusst machen müssen, was für ein großes Privileg das ist, dass wir uns manche Dinge aussuchen können, was wir arbeiten möchten, wo wir arbeiten möchten. Da sind wir auch wieder zum Beispiel beim Thema Arbeitsort, das hatten wir vorhin ja schon kurz, oder manche auch, wie viel sie arbeiten möchten, in welchem Land sie leben möchten, die Personen. Also das sind ja wahnsinnig viele Privilegien, die da sehr designmäßig zur Schau gestellt werden manchmal.
Ja, absolut. Und ich finde noch sozusagen als mein Top-Favorit für toxische Positivität auch so in dem Zusammenhang und auch finde ich auch gerade eben im Psychotherapeutischen sehr schwierig, wenn so jede Krise eine Chance ist. Also eigentlich muss man ja nur jede Krise als die Möglichkeit. Und das heißt ja nicht, dass man nicht auch in einem eigenen Entwicklungsprozess dahin kommen kann, dass für sich irgendwo einen guten eine gute Schublade für das Erlebte irgendwann zu finden oder auch zu kreieren, ne? Und dann, aber das von außen herangetragen, ne? Das ist halt der riesige Unterschied, ne? Wenn jemand von außen sagt, na ja, du musst ja halt nur so sehen, was das jetzt für dich, ne, für eine Chance bereithält. Und wenn du das nicht siehst, das hat dann so einen Victim-Blaming-Charakter. Das finde ich dann auch hochproblematisch auf jeden Fall.
War in der Tat auch so ein Verletzungsthema. Es war auch was, ne? Hat dir der Beinbruch schon was beigebracht und so und was? Ne? Was sind deine Learnings? Da war ich sozusagen nicht über richtig gelaufen. Das war schon, ich meine, klar, das kann man sich im Nachhinein immer fragen, aber ihr Lieben, eine kleine technische Krise, ohne das Wort jetzt runterwand zu wollen, ich muss mal schnell einen Akku besorgen. Mein Laptop schafft es offensichtlich nicht, ein Gespräch ohne Strom dazu. Aber ihr könnt ja weiterhin, ich höre euch auch über den Kopfhörer.
Live aus dem Homeoffice, würde ich sagen. Diese kleine technische Krise überbrücken wir, glaube ich, gut. Eine Sache, die mir auch noch einfiel, jetzt gerade mit diesem, was Katrin auch erzählt hatte, ja, und wenn man denn eben noch nicht die Erleuchtung daraus gefunden hat, dass man dann ja eigentlich selber schuld ist. Also eigentlich hat das dann alles was mit dir zu tun und du hast versagt. Und ja, das finde ich auch ganz kritisch, weil Katrin und ich teilen da tatsächlich auch einen Teil in unserer Biografie, weil ich auch eine schwere Verletzung hinter mir habe und auch manchmal das Gefühl hatte, naja, aber wenn ich jetzt noch nicht genug gearbeitet habe und ich habe doch eigentlich alle Möglichkeiten irgendwie versucht, so gut es geht auszuschöpfen und trotzdem ist es noch nicht wieder gut, wenn dann Menschen zu mir kamen und gefragt hatten, ja, und ist alles wieder gut und ich aber wirklich sagen musste, nee, ist es einfach nicht. Dann habe ich mich wirklich manchmal gefragt, ja, bin ich jetzt schuld? Ne? Woran liegt das jetzt? Und das führt ja auch dazu, dass man sich mehr und mehr isoliert letztendlich oder sozial isoliert sich vielleicht auch fühlt, weil man einfach das Gefühl hat, okay, aber mir waren doch alle Möglichkeiten offen, ich habe doch alle Dinge so positiv es ging gesehen und trotzdem hat es nicht funktioniert zu dem Ausmaß, wie ich es mir erhofft hatte.
Es bedarf halt, finde ich, sehr viel Fingerspitzengefühl, irgendwie zu gucken, was bedeutet das vielleicht für die Person, dass wir Individuum sind in seinem Leben und dann vielleicht auch irgendwo dahin zu kommen, ob da vielleicht auch tatsächlich so Herausforderungen, die dann auch wiederum was mit der eigenen Entwicklung machen, tatsächlich drin liegen oder ob ich das eben sozusagen so von, wie wir es halt gerade gesagt haben, ne, so jeder ist seines Glückes Schmied und wenn das jetzt irgendwas nicht überwunden ist, vielleicht ist das irgendwo auch das falsche Mindset, was das angezogen hat. Gibt ja dann ja auch noch so andere, hab auch im Vorfeld noch gedacht, was ist noch so toxische Positivität, was vielleicht auch so in dieses Law of Attraction, vielleicht hat man ja, ne, oder ob dann unbewusst irgendwie so das Negative auch nicht losgelassen wird, was ich finde auch gerade, habe ich zumindest auch schon mal so bei Menschen mit einem analytischen Hintergrund, also nichts gegen Menschen mit einem analytischen Hintergrund, ich habe da auch ganz tolle Kollegen kennengelernt, aber durchaus auch Menschen, die sozusagen da so eine, ja, wie so eine kleine unterschwellige Beschuldigung sozusagen, inwiefern man denn selber dann auch sein Leid initiiert oder da irgendwie, und das ist halt etwas, natürlich haben auch Dinge manchmal damit zu tun, was für einen Hintergrund man hat und auch was man auch vielleicht auch selber auch schon für Traumata vielleicht auch hat, die auch beeinflussen, was wir manchmal reinszenieren oder was nicht. Aber das in so einer beschuldigenden Tonfall zu tun, der eben so alles außer Acht lässt, was du alles gerade auch aufgezählt hast, ne, was gesellschaftliche und strukturelle Situationen, also oder Gegebenheiten irgendwie beinhaltet oder ja, keine Ahnung, was ist die Katrin wieder da? Hallo. Hallo.
Super, hallo. Schön, wenn man dann mal auf Video ist.
Genau. Hast du uns denn noch gehört, Katrin?
Das Ende habe ich tatsächlich nicht gehört. Mein PC ist dann komplett ausgegangen, genau in dem Moment, wo ich das Kabel reingetan habe, obwohl er noch 10% hatte. Nein, ich habe euch zwischendrin nicht gehört. Das Letzte, was ich noch gehört habe, war, dass wenn man dann, dass Eva erzählte von dem Gefühl, selber schuld zu sein, wenn man nicht ganz schnell irgendwo ein Learning draus gezogen hat oder ganz geheilt ist oder so, dass man irgendwie schnell das Gefühl haben kann, man selber schuld.
Also ich wollte jetzt auch gerade dann nochmal als also dich, die du etwas näher eben durch die tiefenpsychologischen Background ist, dass ich das manchmal so erlebt habe, habe ich gerade Eva erzählt, dass zumindest von dem einen oder anderen mit analytischem Hintergrund, wo so ein kleines bisschen so mitschwingt, dass man doch dasselbe, auch das Negative irgendwo initiiert durch nicht aufgearbeitet oder nicht gelöste Konflikte und da dann auch schon mal so ein, ja, so ein Victim Blaming oder so ein, ne, so ein Bewertungshauch da so mit drin sein kann. Weißt du, was ich da meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich seh das aber zweischneidig passt nicht ganz, aber ich habe da so zwei Gedanken zu. Einerseits weiß ich, was du meinst, im Sinne von, manchmal klingt analytische oder tiefenpsychologische Psychotherapie so, wie man ist es am Ende selber schuld, wie man, also man reinszeniert was oder so. Und irgendwie, man hat ja selber auch, wie man in den Wald hineinruft und so und wie man die Dinge angeht und am Ende ist das der Wiederholungszwang und so. Und das kann auch so Victim-Blaming-mäßig rüberkommen, aber ich finde das auch ein bisschen entlastend. Also das war eigentlich, ist eigentlich was ich noch hätte hinzufügen wollen, ohnehin von der super, dass ihr da gelandet seid thematisch. Wir haben ja öfter in den anderen Folgen über den psychischen Werkzeugkoffer gesprochen. Und wenn man so tut, als hätten Menschen immer in jeder Krise, also alles selber in der Hand und es ist eine Frage des, wie gehe ich es jetzt an und was lerne ich draus und wie drehe ich mein Leben rum, dass man für diese Art von Einstellung bestimmte Werkzeuge in seinem Koffer braucht, in seinem frühkindlichen psychische Ressourcenkoffer und der ist nicht immer gleich ausgestattet. Und das, also in der Resilienzforschung zum Beispiel, die beispielsweise untersucht hat, warum gibt es Menschen, die im Konzentrationslager waren und ohne sichtliche psychische Schäden wieder herausgekommen sind, ja, und was vereint diese Menschen? Dann ist das aber zum Beispiel sowas wie, haben als Kinder Menschen gehabt, die an sie geglaubt haben, also denen sie vertrauen konnten, die sie unterstützt haben in ihrem Ich. Genauso Kinder, die schwere physische Gewalt erfahren haben, wer überlebt das gut und wer nimmt wenig psychischen Schaden. Kinder, die mindestens eine Person hatten, die an sie geglaubt, also die ihnen geglaubt hat, die gesagt hat, das ist Unrecht, was dir widerfährt, du bist gut und das, was dir widerfährt, ist schlecht. Was ich damit sagen will, ist, das kann man nicht am Ende als Erwachsene durch ein Mindset verändern oder nicht, ob man eine gewisse Art von Resilienz im Koffer hat oder nicht, weil das hat genetische Faktoren, demografische, finanzielle, wie bin ich aufgewachsen, aber auch, was wurde mir an Bindung und an Selbstwert und an Emotionsregulation beigebracht. Und dann mit 30 plötzlich zu sagen, lieber Hans-Jürgen, wenn du jetzt von der Sache dich stressen lässt und es nicht mal ausprobierst, morgens einfach mit folgenden drei einfachen Morgenritualschritten das in den Griff zu bekommen, selber schuld, ja? Oder du probierst das aus mit dem Morgenritual, es hilft dir nicht, dann hast du es halt nicht gut genug geübt, wenn du es nur wirklich wollen würdest. Das ist einfach falsch. Das sagt jemand, der vielleicht einen Schlüssel in der Hand hat, während Hans-Jürgen nur die Brechstange in seinem Koffer hat, ne? Um eine Tür zu öffnen. So, ja.
Absolut. Das finde ich so wichtig, dass es halt eher um so eine Nuance in der Haltung geht, wie auch darauf geblickt wird oder wie das auch an jemanden herangetragen wird, wie du das auch sagst. Natürlich, da ist das dann eher entlastend und validierend und in Schutz nimmt, warum jemand etwas so erfährt. Und der Respekt einfach auch dann vor der Geschichte und die Würdigung anstelle von, ich sehe was, was du nicht siehst und wenn du mal ein bisschen genauer hingucken würdest, dann könntest du es ja leicht ändern. Ich glaube, dass das einfach, ne, manchmal sind ähnliche Sätze oder ähnliche Inhalte doch himmelweit unterschiedlich, je nachdem, mit was für einer Haltung sie sozusagen so rangetragen werden.
Und ich finde es auch nochmal wichtig, dass auch da in diesem Kontext ein Resilienztraining oder so halt auch nicht immer die per se Lösung ist. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Dennoch denke ich, dass gerade so in psychisch herausfordernden Krisensituationen wir uns aus der Resilienzforschung bestimmte Sachen abgucken können. Ne? Also zum Beispiel, dass soziale Verbindungen oder überhaupt Verbindungen zu schaffen wahnsinnig wichtig, stützend, heilsam sein kann. kann, gerade in Krisenmomenten. Auch wenn das eben nicht nur die eine Lösung ist für alles, aber dass es ja durchaus sich lohnt, da auch mal reinzugucken und zwar, was sagt uns das eigentlich für die aktuelle Situation und wie können wir uns das zu Nutzen machen, um bestmöglich diese schwierige Situation zu unterstützen oder so zu fördern, dass es im bestmöglichen Bereich geht für Betroffene.
Ja, finde ich ein wunderbares Schlusswort, muss ich sagen.
Habe ich gerade auch gedacht.
Ja, oder? Toll. Ja. Ganz vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand das eine ganz tolle, intensive und bereichernde Gruppe jetzt hier. Ganz schön.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank euch. Wer sich wundert, wir haben es am Anfang nicht gesagt, wir haben ja ein Video aufgenommen und wollten mal schauen, ob wir mit dem Video auch noch was anfangen können. Daher, wie passend, dass genau dann das Video zusammenbricht. Naja, gut, das waren ja gleich mehrere Premieren auf einmal, von daher ganz herzlichen Dank, spannend, immer was Neues auszuprobieren in dem Podcast, Tina. Es wird nicht langweilig.
Absolut.
Schön. Ja.
Dann war es das von uns für heute.
Ja, dann mit Blick auf die Uhr machen wir hier mal einen Punkt.
Nicht alles klar. Wunderbar. Tschüss. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin. Und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.